Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne auf. Wir lesen den Text einmal aus Lukas 9, ab Vers 28 bis Vers 36. Bevor wir das tun, bete ich noch. Vater, wir begegnen dir in deinem Wort und du bist der lebendige Gott, der spricht, der manches in uns auch neu sortiert, neu ausrichtet, und wir wollen dich bitten für einen wachen Geist in uns. Lehre uns das, was du uns lehren möchtest, dass es übergeht in unser ganzes Sein und auch übergeht in unser ganzes Tun. Sei du mitten unter uns. Es ist dein Wort. Wir wollen dich verkündigen und dich ehren. Und dein Geist wohne reichlich unter uns. Amen. Wir lesen in Lukas 9, ab Vers 28. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Ansehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er, Jesus, in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemanden etwas von dem, was sie gesehen hatten. Soweit Gottes Wort. Für mich ist es so eine der Geschichten, die man liest, und dann wirkt sie so ein bisschen abgefahren und es hält einen vielleicht davon ab, sich zu lange damit aufzuhalten. Vielleicht ist es so ein bisschen wie so ein Traum. Kennt ihr das, wenn man träumt und man wacht auf und man ist sich im ersten Moment nicht mehr sicher, war das jetzt echt oder habe ich es geträumt? Also man ist kurz so verwirrt und irgendwie wirkt es so echt, aber es kann eigentlich gar nicht echt sein. Und vielleicht hat es auf die Männer, die das erlebt haben, ähnlich gewirkt. Und vielleicht wirkt es auch manchmal auf uns so, wenn wir solche Geschichten lesen, dass wir denken, boah, das steht da jetzt so, aber das wirkt so abgefahren. Kann das echt sein? Diese Geschichte wird aber klar von einem Traum abgegrenzt. Schon in der Geschichte selbst. Aber einer der Kernpersonen, die das ja erlebt, ist Petrus. Und der schreibt viele Jahre später in seinem 2. Petrusbrief in Kapitel 1 ab Vers 16 folgende Worte, die er genau auf diese Begebenheit bezieht. Da schreibt er: Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Begebenheit hat zumindest rückblickend für Petrus, Johannes und Jakobus, die damit rauf durften, ein richtiges Gewicht bekommen. Ein richtiger Aha-Moment. Es ist ein entscheidender Moment in den Evangelien. Und wenn wir so durch das Lukas-Evangelium im Moment durchgehen, ist diese Szene eine ganz entscheidende in der Wirkungszeit von Jesus. Und es ist ein entscheidender Moment, um ein volleres, ein ganzeres Bild davon zu bekommen, wer Jesus ist und was ihn kennzeichnet. Wenn wir jetzt uns diese Geschichte anschauen, Jesus geht hier auf den Berg, um zu beten. Und er nimmt da diese drei Apostel mit. Da sehen wir schon, es gibt so fast wie so Kategorien unter seinen Nachfolgern. Also später geht es dann mal um 70 Jünger. Davor ging es um diese 12 Apostel, die er aussendet. Hier gibt es jetzt die drei, so den Kern, die er mit auf diesen Berg nimmt, um sowas ganz Außergewöhnliches zu erleben. Und Jesus geht auf diesen Berg, um zu beten. Wie so oft. Und ich dachte mir, es wirkt fast wie eine Randnotiz. Ich glaube, Lukas ist auch der einzige von den drei Evangelisten, die das berichten, dass er dort raufgeht, um zu beten. Aber vielleicht ist es eine wichtige Erinnerung, auch in Rückblick auf unsere Freizeit zum Thema Erweckung. Wenn wir beten, können große Dinge passieren. Jesus geht auf den Berg, um zu beten. Und wir hatten auf der Freizeit diesen Vers, den Gott Salomo zuspricht, als er den Tempel, also die Gegenwart Gottes, einweiht. Und Gott sagt: Wenn mein Volk sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und zu mir umkehrt, dann werde ich es hören und ihr Land heilen. Das steht in 2. Chronik. Und diese Zusage gilt immer noch. Und wir sehen bei Jesus diese ständig immer wiederkehrende Praxis des Betens und in diesem Fall, dass etwas ganz Außergewöhnliches auf einem Berg des Gebets passiert. Wir schauen uns diese Szene mal in allen drei Evangelien an, diese Herrlichkeit Jesu, die dargestellt wird. Bei Lukas lesen wir: Während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Bei Matthäus lesen wir: Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Und bei Markus lesen wir: Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Jesus wird irgendwie auf diesem Berg verwandelt. Er ändert sich, etwas an ihm ändert sich. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf YouTube und Instagram oder so unterwegs seid, da gibt es jetzt manchmal so Kurzvideos, so Reels, wo dann dargestellt wird, Instagram versus Reality, also wie etwas in Social Media auf dem Internet dargestellt wird und wie es in Wirklichkeit ist. Und meistens ist die Wirklichkeit ernüchternd, weil das, was dargestellt wird, ist dann das Glamouröse und perfekt Aussehende. Und dann schwenkt man die Kamera und sieht aber dahinter die Tourimassen, die da eigentlich auch stehen oder sowas. Hier ist so ein bisschen der umgekehrte Effekt, nur noch viel, viel, viel krasser. Zwischen der Realität und dem, was man vielleicht erwartet. Die Beschreibung von allen drei macht klar, das, was hier passiert, lässt sich mit nichts Menschlichem erklären. Markus beschreibt es hier, ne, mit so menschlich, das hätte kein Färber machen können, dass die Kleidung so per Woll weiß wird oder sowas. Das ist menschlich nicht denkbar. Was hier geschieht, ist was ganz anderes. Es ist regelrecht was Himmlisches, etwas Göttliches. Das ist das, was hier durchdringt. Und wir sehen dann bei Petrus, der das dann miterlebt, dass er am Ende gar nicht weiß, was er sagt, als er in diese Herrlichkeit Jesu eintritt. Es ist etwas ganz Besonderes. Und gleich wird noch Mose die Szene betreten, da kommen wir gleich dazu. Und vieles an dieser Geschichte, die wir hier mit Jesus lesen, erinnert auch so ein bisschen an Mose. Wenn man im 2. Buch Mose liest, im Exodus, auch Mose hatte mal so ein leuchtendes Gesicht. Er hatte dieses leuchtende Gesicht, als er diese Begegnungen mit Gott hatte. Aber bei Mose war es das Leuchten Gottes, was sozusagen, sagen wir mal, reflektiert hat. Oder wie so Sternenlichter oder so, die dann Licht aufnehmen und dann das wieder abgeben können. Ne? Das war bei Mose so. Aber bei Jesus ist es nichts Reflektierendes, sondern es ist sein eigenes Licht. Er ist seine eigene Lichtquelle, die hier ins Leuchten kommt. Es ist etwas ganz anderes, viel Größeres und Herrlicheres als bei Mose. Jesus wird nicht angestrahlt oder hat irgendwie ein funkelndes Gewand an, dass das so wegleuchten würde, sondern Jesus strahlt selbst. Er ist die Quelle des Lichts. Und sein Gesicht leuchtet hier heller als die Sonne, wird beschrieben. Vielleicht kennt ihr das, man fährt durch einen Tunnel oder ist gerade im Keller gewesen und hat dort rumgewurschtelt und dann kommt man aus dem Keller raus und es ist so ein Tag wie heute und man schaut in die Sonne und ist erstmal so leicht desorientiert und die Augen müssen sich erst wieder anpassen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Es leuchtet so hell, dass er kann es fast nicht fassen mit seinen Augen. Und es ist das Licht Jesu, das so leuchtet. Es ist ein Bild für die Herrlichkeit Jesu, die so leuchtet. Das Evangelium von Lukas, da ist immer wieder diese Frage aufgeschrieben, die sich die Menschen stellen: Wer ist dieser? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser, dass er Sturm und Wind gebietet? Wer ist dieser, dass er Kranke heilt und Dämonen austreibt? Wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Wer ist dieser, dass er mit Vollmacht predigt? Wer ist dieser? Wer ist dieser? In dieser Szene sehen wir, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Gott mit uns. Und inmitten von der Nahbarkeit Jesu, die bei Lukas auch ganz zentral ist, er ist immer mit den Ausgestoßenen, mit den Randfiguren, mit denen sonst niemand was zu tun haben will. Inmitten von all dieser Hinwendung Jesu zu den Menschen sehen wir hier sozusagen seine rechtmäßige Herrlichkeit durchbrechen. Hier bricht etwas von seinem wahren Wesen durch. Das andere ist genauso sein wahres Wesen. Aber hier bricht etwas durch, was vielleicht bisher noch nicht so sichtbar wurde. Einige kennen The Chosen, diese Filmserie über das Leben von Jesus. Und Selina und viele andere lieben die auch. Die hat auch viel wirklich Gutes bewirkt. Ich will die nicht schlecht reden. Ist aber was Spannendes, diese Szene wird dort nämlich nicht abgebildet. Und das ist auch bewusst so, wenn man dem Producer zuhört, also zum Teil vielleicht, weil er sagt, ah, das ist schwierig, sowas wirklich gut darzustellen, aber auch, weil es der Storyline, dem, was sie darstellen, nicht genau reinpasst. Und ich glaube, es liegt daran, dass The Chosen ist auch ein Kind seiner Zeit natürlich, wie alles irgendwie, hat diesen Fokus, Jesus den menschlich Nahbaren, den Menschen Zugewandten auch zu verdeutlichen. Und ich glaube, das ist auch völlig okay, aber ich glaube, diese Szene erweitert dieses Bild nochmal um was ganz zentral Wesentliches, dass Jesus deutlich mehr ist als das. Er ist nicht nur der auf der Erde wandelt, sondern er ist auch der Himmlische. Er ist nicht nur der Menschliche, sondern er ist auch der Göttliche. Und er ist nicht nur der uns sich zuwendet und uns versteht, sondern auch der völlig anders ist als wir und so herrlich ist. Hier erscheint seine Kleidung so strahlend weiß, dass es mit nichts Menschlichem vergleichbar ist. Es wird gar nicht allzu lang dauern, bis Jesus auch all seinen Kleidern beraubt wird und nackt zur Schau gestellt wird. Seine Kleider werden dann unter römischen Soldaten aufgeteilt und verspielt, während Jesus am Kreuz hängt. In Jesu Gegenwart begegnen wir dem heiligen und dem herrlichen Gott, vor dem wir keinen Bestand haben. Wir brauchen auch diese ehrfürchtige, staunende Haltung vor Gott, vor Jesus. Aber wir begegnen in ihm eben auch dem Liebenden, dem Zugewandten und dem barmherzigen Gott, der sein Leben für dich und für mich, für uns alle niederlegt. Und je nachdem, wie so dein Gottesbild geprägt ist, kann es sein, dass du mehr Zeit darauf verwenden musst, vor dem herrlichen Jesu zu kommen. In diesem strahlenden Licht seiner Herrlichkeit Zeit zu verbringen. Oder es kann sein, dass du mehr vor Augen haben musst, die Hingabe Jesu. Der Jesus, der all seine Herrlichkeit beraubt wird. Und dich zu lieben. Beides gehört untrennbar zu ihm. Und auf mich wirkt diese Szene so ein bisschen wie ein perfektes Bild von dem, was Paulus später in seinem Lied im Philipper 2 schreibt, von dem Christus, der sich hingibt. Wir lesen es einmal kurz und haben dabei auch diesen Jesus vor Augen, wie wir ihn gerade kennengelernt haben. In Philipper 2, Vers 5 lesen wir, das ist die Haltung, die euren, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigt sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Herrlichkeit und dienende Demut. In Jesus vollkommen vereint. Wenn wir jetzt diese Geschichte auf dem Berg lesen, gibt es eine Beschreibung, die einen fast vermuten lässt, dass die Jünger all das verpassen hätten können. Wir lesen hier, dass sie eingeschlafen waren. Die Petrus und seine anderen zwei Kameraden, die schlafen hier ein und verpassen fast die ganze Herrlichkeit Jesu, die sich vor ihren Augen abspielt. Auch das kommt wieder vor. dann ist es nicht die Herrlichkeit Jesu, sondern Jesu in seiner allerschwersten Stunde auf Golgatha, die sie auch verschlafen. Die Herrlichkeit und die Hingabe Jesu, fast verschlafen. Und ich weiß gar nicht genau, warum Lukas das hier schreibt. Er ist der einzige von den drei Evangelien, die das schreiben. Aber ich glaube, darin könnte ein Bild für uns stecken, wo wir vielleicht schlafen. Und gleichzeitig die Aufforderung, wach zu sein, wachsam zu sein, geistig aufmerksam zu sein für die Herrlichkeit und für die Liebe Gottes, die uns umgibt. In den Psalmen wird das zum Beispiel beschrieben, in Psalm 19, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, das Himmelsgewölbe zeigt es, das Werk seiner Hände. Es ist rings um uns, aber sind wir wach, es zu sehen? Ihre Botschaft geht über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt, sagt der Psalmist. Auf was haben wir unsere Augen gerichtet? Sind wir manchmal blind für die Realität Gottes um uns herum, vielleicht gerade wenn wir am Suchen und am Fragen sind? Paulus betet an einer anderen Stelle im Epheserbrief dieses Gebet für die erleuchteten Augen des Herzens. Erleuchtete, offene Augen des Herzens, damit wir den Reichtum seiner Herrlichkeit und seiner Macht und Stärke erkennen. Offene Augen, wache Augen. Und das betet er sogar für diejenigen, die schon an Jesus glauben. Nicht nur für die da draußen. Paulus betet das für uns. Das war auch unser Thema mit Thema Erweckung am vergangenen Wochenende. Vielleicht aus manch einem geistlichen Tiefschlaf zu erwachen. Neu durch Gottes Geist belebt zu werden. Ehrfürchtig und staunend vor diesem Jesus. Und ob wir ihn kennen oder nicht, wir brauchen diese wachen und offenen Augen des Herzens. Sie wachen schließlich auf, Petrus, Jakobus, Johannes, und dann sehen sie etwas, was für uns surreal wirkt. Hier kommen jetzt zwei neue Personen auf die Bildfläche, Mose und Elia. Wir lesen hier in Vers 32, dass als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. In den Versen vorher wird gesagt, dass das Mose und Elia sind. Jesus, Mose und Elia sind plötzlich auf diesem Berg. Mose ist zu diesem Zeitpunkt weit über 1000 Jahre tot. Sein Tod ist ein bisschen rätselhaft, weil wir lesen da so einen Satz, dass Gott ihn begraben hat. Elia ist auch fast schon 1000 Jahre tot, beziehungsweise auch bei ihm ist der Tod ein bisschen rätselhaft, weil da steht eigentlich in der Bibel nie, dass er wirklich stirbt, sondern dass Gott ihn zu sich nimmt oder entrückt. Rätselhaft, aber beide definitiv schon ziemlich lange tot. Und jetzt stehen sie hier plötzlich auf diesem Berg und unterhalten sich mit Jesus, so wird es berichtet. Eine abgefahrene Szene irgendwie. Was sollen wir daraus machen? Und welche Rolle spielt überhaupt Mose und Elia? Mose ist am bekanntesten, würde ich sagen. Der ist so die Leitfigur des Alten Testaments. Nach ihm sind sogar die 5 ersten Bücher benannt. Er ist der das Volk aus Ägypten befreit hat. Er ist der dem Volk das Gesetz Gottes bringt. Und er ist der das Volk in der Wüste führt zum verheißenen, gelobten Land. Mose wird deswegen oft gesehen als dieser Repräsentant für das Gesetz. Elia ist ein bedeutender Prophet im Alten Testament und auch er wird dann oft gelesen als Mose fürs Gesetz, Elia für die Propheten, und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, aber eigentlich wird Elia nicht typischerweise benannt als der Stellvertreter für das Prophetische oder die Propheten im Alten Testament. Da gibt es zwar Leute wie Samuel oder andere, die man eher vielleicht herziehen würde. Also muss da noch ein bisschen mehr dahinter stecken als nur Gesetz und Propheten. Wir haben schon gesagt, Mose ist so der Befreier, die Befreierfigur, der Leiter des Volkes, der sie in eine neue Gottesbeziehung führt und der eine Vorausschau auf Jesus ist. Im 5. Buch Mose, so am Ende von Mose Lebzeit gewissermaßen, wenn wir eins weitergehen, lesen wir in Vers 15, einen Propheten wie mich Mose, wird der Herr dein Gott aus deiner Mitte, Israel, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Wir werden gleich nochmal auf diesen Vers gehen, aber hier wird schon klar vorausgesagt, so einer wie Mose wird wiederkommen, nur noch viel mehr, noch viel umfangreicher, noch viel umfassender. Aber von Anfang an ist klar, da kommt noch einer, der den Stab sozusagen wieder aufnimmt. Elia wird ganz am Ende vom Alten Testament, im allerletzten Buch, in den allerletzten Versen nochmal benannt. Er schließt das Buch sozusagen ab und mit ihm ist auch ein Vorausblick, eine Hoffnung für die Zukunft geschaffen, im Buch Maleachi, dass Gott wieder tun wird, was er unter Mose schon getan hat, aber auf viel größerer Ebene. Und Jesus erfüllt nun beides, diese Rückschau auf das, was Gott bereits im Exodus, im zweiten Buch Mose getan hat, und die Verheißung, dass Gott kommen wird und nochmal viel Größeres tun wird. Das wird mit diesem Propheten Elia angekündigt. In Jesus bündelt sich sozusagen die ganze biblische Geschichte, das ganze Wirken Gottes wird hier zusammengeführt, wie so ein Fokuspunkt, Brennpunkt, wie in einer Lupe. Mit Jesus ist jetzt diese Zeit angebrochen, die so ersehnt war am Ende des Alten Testaments, dass Gott wieder handelt und wieder eingreift. Und hier sehen wir Jesus in all seiner Herrlichkeit, so wie er auch erscheinen wird, wenn er wiederkommt, wenn er das letzte Mal, das zweite Mal wiederkommen wird. Inmitten von Jesu Wirken, wo er unter den Menschen ist, sehen wir hier auch wie so durch ein Fenster, das sich kurz öffnet, ein Vorausblick auf das, wenn Jesus wiederkommen wird, um zu vollenden, was er hier schon beginnt. Wir werden da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen in diesem nächsten Vers. Wieder zurück auf den Berg kommt diese Wolke über sie und es erfüllt die Jünger mit Ehrfurcht. Wolke ist ganz oft ein Zeichen für die Gegenwart Gottes und gibt es einige Ausleger, vor allem die frühkirchlichen Ausleger in den ersten Jahrhunderten, die hier auch so eine Trinität erkennen. Die Stimme des Vaters, die Wolke, vielleicht analog auch zur Taube bei der Taufe, da kommt nämlich so ein ganz ähnlicher Satz dann als Form des Geistes und dann Jesus der Sohn. Und Gott spricht in dieser Wolke oder aus dieser Wolke heraus, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Jesu Identität wird hier und wird bei der Taufe ganz zentral bestätigt, bekräftigt. Und diese Bestätigung hier und auch die bei der Taufe markieren jeweils wie so einen neuen Punkt in der Mission oder in dem Auftrag Gottes, in dem Auftrag Jesu. Und ich glaube, auch für uns ist es immer wieder gut und wichtig, vor Augen zu haben, wer wir sind, zu wem wir gehören, welche Stimme in unser Leben reinspricht und uns sagt, wer wir sind, wofür wir da sind. Dass wir uns zusprechen lassen, auch ich bin ein Kind Gottes, auch ich gehöre zu dem Höchsten. Der Satz hat aber noch viel mehr in sich stecken. Das ist ein richtig cooler Satz. Weil in diesem Satz steckt quasi das ganze Alte Testament. Es ist ein kurzer Satz, aber jedes Element hat einen ganz bestimmten Zweck. Der erste Teil, dies ist mein Sohn, kann man aus Psalm 2 empfangen. Dort wird es auch beschrieben und die Psalmen stehen sozusagen für den großen Schriftblock in der hebräischen Bibel der Schriften. Ein weiterer großer Schriftblock des Alten Testamentes sind die prophetischen Bücher. Und dieser Satz, mein Auserwählter, ist eine direkte Verknüpfung mit Jesaja, der Jesus auch als den Auserwählten und dann auch als den dienenden, hingegebenen Knecht bezeichnet. Jesaja 42. Und dann lesen wir, auf ihn sollt ihr hören. An der Stelle waren wir gerade schon. Denn genau das ist das, was Mose voraussagt, als er sagt, da wird noch mal einer kommen aus unserem Volk und auf ihn sollt ihr dann hören. Das ist das Buch der Gesetze, die Schriften, die Propheten und das Gesetzbuch. Das bildet im hebräischen Bibelverständnis sozusagen das ganze Alte Testament ab. Alles, was bis dahin gesagt wurde. Und Jesus ist die Erfüllung von all dem. Wir schauen nochmal auf diesen Satz, auf ihn sollt ihr hören. Es war schon im Alten Testament klar, auf das Gesetz sollte das Volk hören und auch auf die Propheten sollten sie hören. Aber hier sollen sie ganz besonders hören. Auf diesen, der all das in sich verkörpert und erfüllt und noch zu einer viel größeren Reife bringt. Auf diesen Jesus sollt ihr hören. In Lukas 9, 26 lesen wir, wer nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er begleitet von den heiligen Engeln in seiner und des Vaters strahlender Herrlichkeit kommt. Das hatten wir letzte Woche oder vor zwei Wochen. Wer auf Jesus hört, wer seinen Worten folgt und vertraut. Und hier wird klar, nur Jesus ist der Sohn, nicht Elia, nicht Mose oder sonst irgendeiner, nur Jesus ist dieser Sohn. Und hier wird auch klar, Er ist der Auserwählte, er ist der Gesandte. Und in diesem Gesandten, in diesem Auserwählten ist Kreuz und Herrlichkeit vereint. Jesaja kündigt ihn an als den gesandten Diener Gottes, der sein Leben hingeben wird, der leidende Diener Gottes. Und das Spannende an dieser Stelle ist, ich habe gesagt, das ist ein entscheidender Moment in dem Auftrag Jesu. Der Weg, den Jesus geht, wir sind ja hier noch nicht mal in der Mitte des Lukas-Evangeliums, aber fast ab hier, führt Jesu Weg in Richtung Jerusalem. Genau darüber spricht er ja mit den zwei Personen, Mose und Elia. Und das Coole ist, auch hier ist wieder so ein Link, das Wort, das Lukas hier ganz gezielt verwendet, um diesen Weg zu beschreiben, ist das Wort Exodus. Genau das Wort, was diesen Zug des Volkes aus Ägypten heraus beschreibt. Jetzt beginnt der Exodus Jesu in Richtung Jerusalem. Und auch da ist wieder der Link, Jesus wird das tun, was unter Mose schon geschah, aber noch viel größer, noch viel umfassender für alle Völker, für alle Menschen. Es ist das ultimative Bild, der Exodus, der Befreiung und der Lösung für die Menschen, der Neubeginn eines Volkes vereint mit ihrem Gott. Und genau das geschieht auch unter Jesus. Aber dieser Exodus-Weg führt Jesus erstmal nach Jerusalem, wo ihn Gericht erwartet, wo ihn Spott und Hohn erwartet, wo ihn Demütigung und Kreuz erwartet, um alles Unrecht auf sich zu nehmen, die tiefste Dunkelheit der menschlichen Seele auf sich zu nehmen, die Trennmauer zwischen Gott und uns niederzureißen. Und dann auch wieder aufzuerstehen. Und Himmelfahrt steht kurz bevor, in den Himmel wieder aufzufahren. All das wird in Jerusalem passieren. All das, Kreuz und Herrlichkeit, schließen sich nicht aus, sondern in Jesus zutiefst vereint. Und es sollte sich auch bei uns nicht ausschließen. Kreuz und Herrlichkeit gehen zusammen. Und vielleicht wollen wir manchmal schon so Herrlichkeit ergreifen. Wir wünschen uns vielleicht jetzt schon Erhöhung und Herrlichkeit. Aber wir lernen hier auch, dass manchmal vorher der Weg der Demut kommt. Ein Weg des Dienstes und der Hingabe, zu dem wir auch gerufen sind. Kurz danach in Vers 51, Kapitel 9, lesen wir über Jesus, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Sein Angesicht fest auf Jerusalem gerichtet. Dasselbe Angesicht, das hier auf dem Berg strahlt, heller als die Sonne, richtet seinen Blick nach Jerusalem. Und heute Morgen kamen mir so beim Laufen zwei Gedanken, was wir hier vielleicht mitnehmen können für unser eigenes geistliches Leben. Erstens, ich glaube, Jesus war klar in seiner Identität. Und zweitens, Jesus war klar in seinem Auftrag oder in seinem Lebensziel. Seine Identität, sehen wir hier gerade, wurde zugesprochen. Er wusste, wer er ist, wer ihn definiert, zu wem er gehört. Seine Identität war klar. Und sein Lebensziel, sein Auftrag war klar. Er wusste, worauf er seinen Blick jetzt richtet. Er wusste, wohin sein Lebensweg führt, welchen Weg er gehen wird. Und ich glaube, wenn Jesus wirklich dieser Jesus, dieser Gott ist, dann ist er auch der, von dem wir selbst unsere Identität empfangen. Und er ist der, auf den ich meinen Blick und meine Augen gerichtet habe, auf den ich meinen Fokus setze und meinen Weg laufe. Wir laufen diesen Lebenslauf und Paulus und auch Petrus beschreiben das so, um am Ende auch wir mit der unvergänglichen Herrlichkeit Gottes gekrönt zu werden. Auch dieses Ziel der Herrlichkeit, auf das laufen wir zu. Woher gewinnen wir diese Klarheit, die Jesus hatte in Identität und in Lebensziel? Wenn wir Jesu Beispiel hier folgen, dann in der Gegenwart Gottes. Er geht auf den Berg, um zu beten. Dieser Zuspruch Gottes ist voller Wort Gottes vom Alten Testament her, für uns auch vom Neuen Testament her. In der Gegenwart Gottes empfangen wir diese Klarheit über Identität und Lebensweg. Und die Jünger hier sind überwältigt von der Szene. Sie wachen auf und Petrus will diese Hütten bauen, weil er vielleicht sagen will, dieser Moment darf nicht vorbeigehen, wir müssen das weiterführen. Und wir kennen das auch, dass wir so geniale Momente haben im Leben, aber auch mit Gott, wo wir sagen, da würde ich gerne bleiben. Aber Jesus lässt es nicht zu. Weder sein Weg noch der Weg der Jünger endet hier oder verharrt hier, sondern es geht wieder ins Tal oder es geht wieder ins Leben. Dorthin geht der Ruf. Es ist ein wunderbarer Moment, wo Gott uns so vor Augen gemalt wird. Aber der Lebensweg geht auch weiter im Dienst und in der Hingabe, im täglichen sein Kreuz auf sich nehmen. Wir haben in diesem Kapitel 9, das Kapitel 9 ist ein extrem herausforderndes Kapitel, finde ich. Und wir haben schon viel darüber gesehen, was Jesus von seinen Jüngern erwartet. So die letzten Episoden waren viele Erwartungen auch, die Jesus hat. Er sendet sie auch um zu verkünden und zu heilen. Er beauftragt sie, Menschenmassen zu versorgen. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Das sind alles keine leichten To-Dos. Und ich glaube, diese Erscheinung Jesu hier ist auch so eine Ermutigung, so ein Zuspruch für alle, die auf diesem Weg sind. Wir sehen hier Jesus in all seiner Herrlichkeit. Und wir sehen hier einen Jesus, der genau das verkörpert, was er seinen Jüngern auch zuspricht. Wir sehen an ihm dieselben Merkmale, die seine Jünger und seine Gemeinde kennzeichnen sollen. Er ist der königliche Sohn. Mit seinem Reichtum und seiner Macht sorgt er trotzdem für alle Bedürfnisse des Volkes, für die Menschen, die er nicht abweist. Und deshalb müssen seine Nachfolger und seine Kirche dieselben Merkmale aufweisen. Er ist der auserwählte Diener Gottes, der den Weg des Leidens beschreitet. Und deshalb müssen seine Jünger ebenso bereit sein, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Und das ist eine Frage an mich und an uns, ob wir diese Merkmale Jesu an uns finden und an uns tragen. Und ich glaube, wenn wir diese Hoffnung der Herrlichkeit Gottes in uns tragen wollen und auf sie zugehen wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, auch das Kreuz vor Augen zu haben. Es führt kein Weg am Kreuz vorbei. Aber nicht, weil du und ich, wir selbst an diesem Kreuz hängen müssten, für unser Unrecht, sondern es führt kein Weg am Kreuz vorbei, weil Jesus am Kreuz, an unserem Kreuz, für uns hing. Und das der Weg zur Herrlichkeit ist. Er, der Vollkommene, für mich, der ich unvollkommen bin, der wir alle unvollkommen sind. Ich glaube, diese zwei Prinzipien, die ich schon genannt habe, für unser eigenes geistliches Leben, sind ganz wesentlich. Jesus war sich seiner Identität klar und bewusst. Und er war sich seinem Auftrag, seinem Lebensweg, seinem Lebensziel klar. Und das brauchen wir auch. Er weiß, worauf er seinen Blick gerichtet hat. Und er weiß, welche Stimmen, welche Worte ihn prägen und ihn bestimmen. Ich finde das ein wunderbares Bild für die Herrlichkeit Jesu, die wir hier fast schon einzigartig jetzt in diesem Evangelium plötzlich vor Augen gemalt bekommen und gleichzeitig die Hingabe Jesu, der sich jetzt auf Jerusalem dann ausrichtet. Und ich möchte zum Abschluss mit uns beten und wenn du möchtest, dann bet dieses Gebet vielleicht mit. Jesus, es führt keinen Weg dran vorbei, demütig zu bekennen. Ich bin nicht vollkommen und ich bin nicht rein, ich bin nicht ohne Schuld. Aber du bist es, Jesus. Und du strahlst heller als die Sonne. Du bist Gott lebendig mit uns. Und auf dich dürfen wir alles, was uns plagt, alles Sündhafte auch werfen. Und dir immer wieder neu sagen, wir wollen dir gehören. Wir wollen dir folgen. Wir wollen Anteil an deiner Herrlichkeit haben und an deinem Leben haben. Und das ist nichts Leichtes, das ist nichts, was wir machen können, Jesus. Deswegen bitten wir, dass dein Geist dieses Wunder in mir und in uns wirkt. Dass uns deine Herrlichkeit vor Augen gemalt wird. Dass wir ehrfürchtig vor dir stehen und staunen darüber, wer du bist. Jesus, ich bete, dass du uns ein zerbrochenes Herz schenkst, das erkennt und bekennt, wo ich auf falschen Wegen unterwegs bin, wo wir Unrecht getan haben. Dass manch steinernes Herz in uns zerbrochen wird und dass wir aber von dir ein neues, ein ungeteiltes Herz bekommen. Einen neuen Geist, der dich liebt und die Menschen um uns herum. Jesus, wir beten, weil dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.